Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Der UNO-Klimarat warnt in seinem neuesten Bericht vor den Auswirkungen der Erderwärmung. So deutlich wie nie zuvor nennt das Gremium den Menschen als Verursacher des Klimawandels. Nach dem Wirbelsturm in Bangladesch steigt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 1700. Doch die Regierung hat das Krisenmanagement gut im Griff, sagt unsere Auskunftsperson vor Ort. In Deutschland arbeiten die Lokführer seit dieser Nacht wieder. Die Gewerkschaft GDL wartet offenbar auf ein neues Verhandlungsangebot der Deutschen Bahn. Und im Kampf gegen Doping sind weltweit gültige Bestimmungen verabschiedet worden. Neu werden Sportler bei schwerwiegenden Dopingvergehen für 4 Jahre gesperrt. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Anita Richner und mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Der UNO-Klimarat warnt erneut eindringlich vor den Auswirkungen der Erderwärmung. In seinem neuesten Bericht nennt das Gremium so deutlich wie nie zuvor den Menschen als Verursacher des Klimawandels. Das Dokument ist eine Zusammenfassung des diesjährigen Weltklimaberichts. Es soll als wissenschaftliche Grundlage dienen für die UNO-Klimakonferenz, die anfangs Dezember auf Bali stattfinden soll. Bei der Präsentation des Papiers im spanischen Valencia rief UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die politischen Führer der Welt auf, den Klimawandel sofort anzugehen. In Bangladesch steigt die Zahl der Wirbelsturmopfer weiter. Laut Behördenangaben wurden bisher mindestens 1700 Tote gezählt. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Hunderttausende wurden obdachlos, als der Sturm in der Nacht auf gestern über das Land fegte. Inzwischen ist die internationale Hilfe für Bangladesch angelaufen. Daran beteiligt ist auch die Schweiz. Die humanitäre Hilfe des Bundes sowie das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz haben je 200.000 Franken für Sofortmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Geld soll für Lebensmittelpakete, Hygienematerial und die medizinische Grundversorgung eingesetzt werden. Zudem sollen so bald wie möglich provisorische Unterkünfte gebaut werden. In Deutschland normalisiert sich der Bahnverkehr allmählich wieder. Die Lokführergewerkschaft GDL beendete am frühen Morgen nach 62 Stunden ihren Streik vorerst und wartet nun auf ein neues Verhandlungsangebot der Deutschen Bahn. Und das dürfte kommen. Gemäß einem Bericht des Spiegels will die Bahn auf einen Vermittlungsvorschlag zurückgreifen, der schon einmal auf dem Tisch lag. Ein eigener Vertrag für die Lokomotivführer und eine größere Lohnerhöhung als die 4,5%, die dem gesamten Bahnpersonal gewährt wurde. Fritz Dinkelmann.
Sollte es sich beim größten Streik in der deutschen Bahngeschichte nur um ein kleines Missverständnis gehandelt haben? Laut Spiegelinformationen will der Bahnvorstand der deutschen Lokführergewerkschaft GDL schon bald einen neuen Vermittlungsvorschlag unterbreiten, wobei es sich dabei um eben jenes Angebot handeln soll, das schon seit 3 Monaten vorliegt und auf dem Ergebnis basiert, dass die beiden Schlichter in diesem Konflikt, Kurt Biedenkopf und Heiner Geissler, ausgehandelt haben. Dieser Kompromiss wurde in der Folge aber völlig unterschiedlich interpretiert. Die Gespräche wurden abgebrochen und es kam zum Streik. Das Missverständnis? Angeblich hatte die GDL den Vertragsentwurf damals falsch überschrieben, nämlich als Tarifvertrag für das Fahrpersonal. Der Tarifvertrag soll aber nur für die Lokführer gelten. Nun hat man es also gemerkt. Der baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger forderte die Regierung heute auf, Bahnchef Hartmut Medorn einen größeren Verhandlungsspielraum zu geben, und Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee erklärte, die Regierung vermittle und hoffe auf eine schnelle Einigung. Es wäre im Interesse der Deutschen Bahn, weil die angedrohten unbefristeten Streiks den geplanten Börsengang gefährden könnten.
Fritz Dinkelmann. In Frankreich fordert die Regierung ein Ende des Eisenbahnerstreiks. Man könne nicht gleichzeitig verhandeln und streiken, sagte Premierminister Fillon. Mehrere Gewerkschaften haben ihrerseits bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert. Dennoch war auch heute der Bahnverkehr in Frankreich wieder stark beeinträchtigt. In Paris fuhr nur etwa jede 5. U-Bahn. Bei den Höchstgeschwindigkeitszügen TGV fielen über 2/3 aus. Die neuen weltweit gültigen Anti-Doping-Bestimmungen sind verabschiedet. Die Anti-Doping-Konferenz in Madrid hat das Fundament zur Bekämpfung der verbotenen Leistungsmanipulation im Sport einstimmig angenommen. Die Sperre für fehlbare Sportler bei schwerwiegenden Dopingvergehen wird von 2 auf 4 Jahre verdoppelt. Zudem wird Zeugenaussagen eine stärkere Bedeutung gegeben. Zum neuen Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur wurde der Australier John Fay gewählt. In Kosovo sind die Parlaments- und Gemeindewahlen nur schleppend angelaufen. Bis zum frühen Nachmittag haben lediglich 30% der rund 1,5 Millionen Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben. Um 19 Uhr werden die Wahllokale geschlossen. Gar nicht erst geöffnet wurden sie im Norden der Provinz. Dort hatte die serbische Minderheit zum Wahlboykott aufgerufen. Das künftige 120-köpfige Parlament und die neue Regierung sollen die Unabhängigkeit des Kosovos von Serbien ausrufen. So will es die albanische Bevölkerungsmehrheit. CVP-Nationalrätin Lucrezia Meyer-Schatz nimmt Stellung zur Kritik der ständerätlichen Geschäftsprüfungskommission im Nachgang zum Fall Roschacher-Hullenweger. In einem Interview mit dem St. Galler Tagblatt sagt Meyer-Schatz, sie verstehe die Besorgnis.
Man hat in dieser Stellungnahme festgestellt, dass eine Verpolitisierung der Aufsichtsbehörde vorhanden ist und das stand im Vordergrund und nicht eine Person. Ich teile diese Sorge. Wir haben in dieser Legislatur feststellen müssen, dass wir verschiedene Blockaden hatten und sogar einmal eine Gesprächsverweigerung, wo eine Partei schlicht gar nicht mehr mitgearbeitet hat.
Zudem wiederholte Meyer-Schatz, sie hätte lediglich informieren sollen, dass die Geschäftsprüfungskommission eine neue Untersuchung in Auftrag gegeben habe. Stattdessen hatte sie auch diverse Unterlagen präsentiert. Die Frage ihres Rücktritts als Präsidentin der Geschäftsprüfungssubkommission stelle sich zurzeit aber nicht, da nicht klar sei, ob die CVP den Posten überhaupt behalten werde. 10 Jahre nach dem Attentat im ägyptischen Luxor mit 60 Toten haben in Kloten mehr als 100 Personen in einer Feier der Opfer gedacht. Beim Attentat heute vor 10 Jahren waren auch 36 Schweizerinnen und Schweizer getötet worden. Damals schossen ägyptische Islamisten bei einem Tempel auf eine Gruppe Touristen. Zu der Gedenkfeier in der katholischen Kirche Kloten hatte das Flughafenpfarramt eingeladen. Und nun zum Sport mit Fritz Bischoff.
Roger Federer kann morgen Sonntag zum 4. Mal ATP-Weltmeister werden. Der Weltranglisten-Erste zog durch ein gleichermaßen ungefährdetes wie brillantes 6-4-6-1 gegen Rafael Nadal ins Endspiel in Shanghai ein, indem er auf David Ferrer, der 6-1-6-3 gegen Andy Roddick gewann, trifft. Federer musste im Duell gegen seinen übers Jahr hartnäckigsten Herausforderer bei 3-3 zwar den ersten Breakball abwehren, konnte danach aber noch einmal zulegen, und zwar massiv. Basierend auf einem hervorragenden Aufschlag mit 83% erster Aufschläge im Feld überzeugte der Schweizer mit zunehmender Spieldauer immer mehr. Nach nur gerade 59 Minuten verwertete Federer den ersten Matchball. «Phasenweise spielte ich wie im Rausch», verlockte Federer danach.
Das Wetter bis morgen Sonntagabend. Im Norden liegen am Vormittag über dem Flachland Nebel- und Hochnebelfelder mit einer Obergrenze um 1000 Meter. Sie lösen sich im Tagesverlauf weitgehend auf und dann wird es wie bereits in den Bergen meist sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden 2, im Süden 8 Grad. Am Montag scheint mit dichteren Wolkenfeldern nur noch zeitweise die Sonne. In den Alpentälern kommt allmählich Föhn auf. Die Temperaturen liegen im Norden um 4, in den Föhntälern um 11 Grad und im Süden wird es 8 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 18.09 Uhr. Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Sie hören das Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Wir vertiefen im Verlauf der nächsten halben Stunde folgende Themen. Die Bedrohungen durch den Klimawandel seien real. Der UNO-Generalsekretär will von den Ländern Taten sehen. Die nächste Gelegenheit dazu ist in Bali an der Klimakonferenz. Lange galt das Minergie-Haus als Vorzeigeobjekt in Sachen Ökologie. Doch was früher zur Avantgarde zählte, ist heute Standard. Der Verein Minergie sieht Handlungsbedarf. Und die Regierung in Bangladesch hat aus der Vergangenheit gelernt. Das Krisenmanagement beim jüngsten Wirbelsturm hat gut funktioniert, meint unser Gesprächspartner vor Ort. Echo der Zeit. Schon vor einigen Monaten hat der Weltklimarat IPCC die drei Teile seines neuen Berichts zum Klimawandel veröffentlicht. Heute Mittag nun haben die Experten in Valencia eine Synthese aller drei Teilberichte vorgestellt. Bei der Pressekonferenz anwesend war viel Prominenz, so etwa der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Das hat seinen Grund, denn der Synthesebericht gilt als das zentrale Grundlagenpapier für die große Weltklimakonferenz, die am 3. Dezember in Bali eröffnet wird. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Der Synthesebericht des Klimarats IPCC enthält eine zentrale Aussage, sagt Ban Ki-moon, der UNO-Generalsekretär.
And it contains one overarching message for all of us, that threats are real.
Die Bedrohung durch den Klimawandel sei real. Um 0,7 Grad hat sich die Welt in den letzten 100 Jahren erwärmt. Und der Mensch ist mit größter Wahrscheinlichkeit schuld daran, warnt der neue Synthesebericht des IPCC. Selbst wenn man den CO2-Gehalt in der Atmosphäre auf dem Stand des Jahres 2000 einfrieren könnte, würde das Klima noch einmal um 0,3 bis 0,9 Grad wärmer. In der Zukunft drohen Hitzewellen, Wasserknappheit und heftigere Stürme. Diese Fakten waren zwar schon aus den Teilberichten des IPCC-Reports bekannt, aber der Synthesebericht geht in seiner Diagnose darüber hinaus, sagt Andreas Fischlin von der ETH Zürich und ein Mitglied des IPCC.
Die besondere Bedeutung liegt darin, dass die verschiedenen Teilberichte Informationen liefern, die nicht direkt einander gegenübergestellt werden können und die jetzt in diesem Bericht miteinander verknüpft werden, also ein Versuch, eine Synthese zu machen.
Herausgekommen ist dabei eine starke Warnung. Die Erwärmung könnte zu abrupten und unumkehrbaren Ereignissen führen. Das heißt zum Beispiel, die Eismassen in Grönland könnten schneller abschmelzen und das wiederum würde den Meeresspiegel schneller und höher ansteigen lassen als bisher befürchtet. In den 22 Seiten des Syntheseberichts steckt jahrelange Arbeit von Tausenden von Forschern. Er ist speziell für die Regierungsvertreter verfasst, die ab 3. Dezember in Bali darüber beraten, wie es mit dem Klimaschutz weitergehen soll, wenn 2012 das Kyoto-Protokoll zur Reduktion der Treibhausgase ausläuft. Das macht seine große Bedeutung aus. Auffallend deutlich sagt der neue Bericht auch, dass man sich an den Klimawandel anpassen muss, zum Beispiel mit Dämmen gegen den steigenden Meeresspiegel oder mit neuen Brunnen gegen Dürren. Bisher wehrten sich viele Experten dagegen, solche Anpassungsstrategien zu betonen, denn sie befürchteten, dass dadurch zu sehr abgelenkt wird vom Hauptziel, weniger CO2 auszustoßen. Dass der Bericht nun die Anpassung doch so stark betont, liegt daran, dass manche Folgen des Klimawandels gar nicht mehr abgewendet werden können. Aber Dämme bauen allein genüge nicht, sagt IPCC-Experte Andreas Fischlin.
Es wäre falsch, nur weil man jetzt anerkennt, dass auch Anpassung erforderlich ist, dass man sagen würde, wir müssen uns nur anpassen und wir können die Vermeidung vergessen. Das wäre katastrophal.
Die Welt komme nicht darum herum, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch und schnell zu senken, sagt der IPCC in seinem Bericht nun so deutlich wie nie.
Today the world's scientists have spoken clearly and with one voice. In Bali, I expect the world's policymakers to do the same.
Heute hätten die Wissenschaftler gesprochen, sagt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, deutlich und mit einer Stimme. Und er erwarte, dass die Politiker an der Klimakonferenz in Bali dasselbe tun würden.
Thomas Häusler. Der nächste Termin ist also wie angesprochen in Bali. Vom 3. bis 14. Dezember wird dort über die künftige Klimapolitik verhandelt. Das ist nötig, weil das Kyoto-Protokoll, das zum Ziel hat, den Ausstoß von Treibhausgasen in den reichen Ländern zu reduzieren, nur bis 2012 läuft. Die Zeit drängt also, jetzt neue Klimaschutzverpflichtungen für die darauffolgenden Jahre und Jahrzehnte zu vereinbaren. Ich fragte UNO-Korrespondent Markus Mucklin, was die Konferenz in Bali denn konkret bringen soll.
Die 150 Länder, die in Bali vertreten sein werden, sollten eigentlich eine eigentliche Verhandlungsagenda beschließen. Das heißt zum einen, dass ein Zeitplan beschlossen werden sollte, dass man beginnt, aber auch gleichzeitig das Enddatum fixiert, nämlich bis 2009 diese Verhandlungen durchzuführen. Zum zweiten geht es aber auch um die Themen. Welche Themen sollen bei diesen Verhandlungen im Vordergrund stehen?
Was sind denn inhaltlich jetzt die wichtigsten Verhandlungspunkte?
Es geht zum einen um die Rolle der reichen Industriestaaten, dass sie besonders gefordert sein werden, wenn es darum geht, eben den Ausstoß der Treibhausgase zu reduzieren. Da sind natürlich insbesondere auch die USA angesprochen, USA und Australien, die ja bisher fern geblieben sind dem Kyoto-Protokoll. Dann geht es um die Rolle der Schwellenländer, also Länder wie China, Indien oder Brasilien. Sie sollen mehr tun müssen als bisher. Das heißt, auch sie sollen eine gewisse Verpflichtung eingehen müssen in Zukunft, wenn auch nicht die gleiche wie die Industriestaaten. Und schließlich werden insbesondere die armen Länder, die Entwicklungsländer darauf drängen, dass man ihnen hilft, sich auf die Folgen, auf die Wirkungen der Erderwärmung einzustellen, also gegen die Überflutungen, gegen Dürre, gegen Stürme, dass die reichen Länder ihnen helfen, mit Geld, aber auch mit Technologie, damit sie dann auf diese neuen Zeiten sich auch einstellen können.
Die USA und Australien sollen an Bord geholt werden. Die USA haben aber das Kyoto-Protokoll nicht unterzeichnet. Gibt es denn jetzt Anhaltspunkte dafür, dass sie bei einem neuen Klimaprotokoll jetzt mitmachen würden?
Das ist wohl die entscheidendste Frage, aber auch die Frage, die sich bis jetzt nicht beantworten lässt. Immerhin weiß man, dass Präsident Bush nun auch anerkennt, dass die Klimaerwärmung ein Problem ist, dass etwas getan werden muss. Und er hat gerade gestern auch wieder verlauten lassen, dass er den Start von Verhandlungen in Bali eigentlich wünscht. Es wird dann allerdings schwierig und sehr harte Auseinandersetzungen geben, wenn es darum geht, was die USA, aber auch andere Industriestaaten für Verpflichtungen eingehen sollen, dass sie vielleicht auch Reduktionsziele anerkennen sollten. Die EU hat das bereits getan. Bisher hat Präsident Bush immer gesagt, nein, das will ich nicht, oder hat jedenfalls nicht Ja gesagt. Immerhin, Präsident Bush wird ja nicht mehr allzu lange Präsident sein. Er wird in einem Jahr abtreten müssen. Und so bestehen doch die Hoffnungen, denke ich, in Europa, aber auch in anderen Regionen der Welt, dass dann es einfacher sein könnte mit dem Nachfolger oder auch mit der Nachfolgerin.
Die Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien sollen auch vermehrt in die Pflicht genommen werden. Gibt es denn in diesen Ländern auch Ängste, dass ihr Wirtschaftswachstum gefährdet sein könnte durch eben massive Investitionen in neue Technologien, wie jetzt zum Beispiel die Solarenergie?
Das ist ihr Hauptargument. Und sie sagen jeweils zwei Dinge. Sie sind nicht bereit, die Treibhausgase zu reduzieren, wie es die Industriestaaten tun sollten. Sie sind aber wohl bereit, Diskussion zu führen, dass sie die Zunahme der Treibhausgase reduzieren möchten. Das heißt also, eine unterschiedliche Verpflichtung, weniger große Verpflichtung, aber doch eine Verpflichtung eingehen könnten. Sie kommen aber gleichzeitig mit einem zweiten Punkt, dass sie sagen, sie möchten Unterstützung haben. Das heißt, Geldunterstützung oder auch Unterstützung durch neue, klimafreundlichere Technologien. Denn sie alleine könnten diese Umstellung auf neue, klimafreundliche Energien nicht zustande bringen.
Der Weltklimarat hat ja in den vergangenen Monaten bereits 3 Berichte veröffentlicht. Warum ist jetzt dieser 4., über den wir jetzt sprechen, so wichtig?
Es ist politisch der wichtigste Bericht. Es ist auch der Bericht, der natürlich am schnellsten auf den Punkt kommt. Man muss nicht sehr, sehr viele Seiten mit sehr differenzierten, detaillierten Erklärungen und Analysen durchgehen, sondern man kann schnell eigentlich auf die wichtigsten Punkte kommen. Und von daher ist er greifbar. Und auch die politische Signalwirkung ist natürlich durch die Kürze noch verstärkt worden. Dann aber auch politisch der wichtigste Bericht wegen dem Zeitpunkt. Also in 2 Wochen beginnen in Bali die Klimaverhandlungen, und dass die Wissenschaftler sich jetzt nochmals zu Wort melden, erhöht natürlich den Druck auf die Politik und auf die Diplomatie.
Die Einschätzung von Markus Mucklin. Unsere Online-Redaktion hat zum Klimabericht ein Dossier zusammengestellt. Sie finden es auf drs.ch. Es ist noch gar nicht lange her, da war derjenige ein leuchtendes Vorbild, der ein gut isoliertes Haus baute, das ganz wenig Energie verschlang. Bauen nach Minergie-Standard eben. Nur die Entwicklung geht auch bei Energiesparbauten rasant weiter. Der Minergie-Standard ist heute eigentlich nichts Besonderes mehr, sondern bei Neubauten der Normalfall. Der Verein Minergie will deshalb die Bedingungen für das Label verschärfen. Inlandredaktorin Nathalie Christen.
Ein Haus nach Minergie-Vorschriften bauen, das heißt zum Beispiel, man wählt die Lage des Hauses so, dass die Sonne optimal einstrahlen kann. Man isoliert das Gebäude mit besten Materialien und sehr guten Fenstern. Vielleicht bereitet man sogar das Warmwasser mit Sonnenkollektoren auf. Unter dem Strich müssen die verschiedenen Maßnahmen zu einem Haus führen, das durchschnittlich pro Quadratmeter Wohnfläche nicht mehr als 4,2 Liter Heizöl verbraucht, will man das Minergie-Label bekommen. Lange war man mit einem solchen Energieverbrauch bei Neubauten ein Pionier oder eine Pionierin, und je nach Kanton und Gemeinde gibt's sogar noch ein bisschen Fördergeld dafür. Doch unterdessen, so sagt Ansgar Gmür, Direktor des Hauseigentümerverbandes, verbrauchen viele der neuen Gebäude ungefähr so viel Energie, auch wenn längst nicht alle das Label tragen.
Der ungefähr den Energiestandard Minergie erreicht. Da rechnet man um die 40-50%.
Bei den Neubauten steht die Schweiz also nicht schlecht da, im Gegensatz zu den vielen energieverschwendenden Altbauten. Wenn also so viele Neubauten nur noch 4,2-4,8 Liter Heizöl brauchen, ist nicht mehr wirklich ein Pionier, wer das Minergie-Label hat. Auch die Mehrkosten für ein solches neues Haus halten sich mit 1-5% unterdessen in Grenzen. Das Label habe damit zwar seinen ursprünglichen Zweck des Wegbereiters erfüllt, sagt Fadri Ramming, Sekretär der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren. Um nach wie vor voraus zu sein, wolle der Minergie-Verein nun aber die Bedingungen fürs Label verschärfen.
Die Lokomotivfunktion von Minergie hat gewirkt, die gesamte Technik hat sich diesem Standard angenähert. Jetzt muss die Lokomotive wieder einen Schritt vorausgehen, sie muss wieder kräftiger werden. Folglich wird Minergie die Anforderungen an den Standard Minergie wieder verschärfen, so dass diese Lokomotivfunktion oder die Hasenfunktion wie beim Windhunderennen wieder wahrnehmen kann.
Wo genau die neuen Limiten angesetzt werden, ist noch nicht entschieden. Wenn man jedoch schaut, um wie viel man den Energieverbrauch dank neuester Technik noch drücken kann, ohne dass der Hausbau massiv teurer wird, kommt man gemäß Experten etwa auf ein 3,8-Liter-Haus. Der heutige Minergiestandard liegt bei 4,2 Litern. Strengere Bedingungen findet Ansgar Gmür vom Hauseigentümerverband eigentlich gut. Nur diejenigen, die ihr Haus bereits nach Minergie gebaut hätten, dürften nicht verschaukelt werden.
Gut Menschgefühl, das ist doch gut, man ist stolz und man hat etwas dem Klimaschutz und der Umwelt zuliebe getan und dann plötzlich ausgetrickst zu werden mit neuen Namen oder neuen Normen und dass man dann nicht mehr sagen kann, ich bin auch ein gut Mensch im Klimabereich, das wäre sehr unschön.
Der Minergieverein ist sich dieser Problematik bewusst. Zur Diskussion steht deshalb, das Label ab der Verschärfung mit einem Zusatzbegriff zu versehen, so dass die neuen und die alten Pioniere stolz sein können.
Nathalie Christen. Durch den Wirbelsturm Sidr sind in Bangladesch mindestens 1700 Menschen ums Leben gekommen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die meisten Menschen starben durch umstürzende Bäume. Der Sturm war mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Stundenkilometern über das Land gefegt. Er zerstörte Tausende von Wellblech- und Bambushütten, aber auch Reisfelder und Strom- und Telefonleitungen. Josef Guntan arbeitet für die DEZA in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Ich fragte ihn nach der Lage im Krisengebiet.
Der Zyklon, der ist vorgestern um 18.30 Uhr ist er auf das Festland getroffen und hat über die Sonderband, das sind die berühmten Mangrovenwälder, ziemlich viel Schaden angerichtet. Der hat dann in nordwestliche Richtung hat er sich fortbewegt, bis er das Land wieder verlassen hat, nach Indien. Und man kann sagen, er hat circa 20 Distrikte, man könnte sagen in der Schweiz Kantone betroffen. Es sind große Schäden angerichtet worden an Häusern, an Reisfeldern, die in Produktion waren, die jetzt kaputt sind. Und auch Fischteiche, das sind wichtige Einkommensstrukturen von ärmeren Bauernfamilien, Fischteiche wurden kaputt gemacht.
Viele Menschen haben ja ihre Häuser verloren, sind obdachlos geworden. Was geschieht mit diesen Menschen? Wohin werden die gebracht?
Die Menschen wurden in geschützte Unterkunftsräume verbracht. Das ist hier in Bangladesch sehr gut organisiert von der Regierung und von den Gemeindebehörden. Diese Leute sind in speziellen Unterkünften, die dafür gebaut sind. Und es wurden dann noch zusätzliche Unterkünfte gebaut von der Armee, Frauenzeltunterkünfte, wo jetzt rund 700.000 Menschen Unterschlupf gefunden haben. Dort werden sie versorgt mit Trinkwasser, mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten und auch mit Beistand.
Bangladesch wird ja immer wieder von solchen Stürmen heimgesucht. Beim letzten ganz großen Sturm im Jahr 1991 sind über 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Das waren viel mehr als bei diesem Mal. Heißt das, dass die Regierung in Sachen Prävention jetzt dazugelernt hat seit dem letzten Mal?
Ja, das heißt es ganz sicher. Wir können sagen, dass die Regierung wirklich die Situation im Griff hat. Sie haben ein sehr gutes System für Frühwarnung. Sie haben ein gutes System für die Evakuationen. Also es wurden mehr als 3 Millionen Leute wurden evakuiert, frühzeitig in Schutzräume gebracht. Die Rettung und die Versorgung dieser Leute ist dann auch entsprechend effizient angelaufen und auch die Koordination der Hilfsaktionen wird von der Regierung sehr gut koordiniert. Also auch wir, die internationalen Organisationen, können auf ein Koordinationsnetzwerk mit der Regierung zurückgreifen und dort unsere Hilfe platzieren. Also von daher gesehen ist das ganz klar ein Erfolg der Regierung, dass jetzt die Schäden oder auch die Landschaft viel kleiner ist als in früheren Jahren.
Was braucht die Bevölkerung im Moment am dringendsten?
Die Bevölkerung braucht Nahrungsmittel, braucht auch Trinkwasser, Schutz vor weiteren Regenfällen, die noch kommen können. Sie brauchen Beistand und sie brauchen Medikamente. Es sind vor allem auch viele medizinische Hilfsteams unterwegs, die die Leute betreuen.
Bangladesch ist ein sehr armes Land. Es gibt, wie schon angesprochen, immer wieder solche Wirbelstürme. Inwiefern beeinträchtigen solche Naturkatastrophen die Weiterentwicklung des Landes?
Sicher haben solche Naturkatastrophen einen bremsenden Einfluss. Es werden ja Produktionsstrukturen zerstört, also Reisfelder zum Beispiel. Andere Strukturen für die Produktion werden kaputt gemacht. Auf der anderen Seite richten sich die Leute immer wieder auf. Man kann sagen, das Land hat Potenzial, es sind auch viele junge Leute da, die sich immer wieder aufrichten und dann die Produktion wieder in Angriff nehmen und auch die, ja, zu einem eigentlichen Wachstum beitragen. Man kann auch sagen, dass eben von der Regierung her nicht nur in Produktion und Militär investiert wird, sondern auch in soziale Entwicklung. Die Leute haben viele Programme für Ernährungssicherung, für Armutsreduktion, Ausbildung und auch Gesundheitsversorgung. Und das hat einen positiven Einfluss. Das gibt Motivation, dass man sich immer wieder aufrichten kann.
Das war Josef Guntan von der DEZA in Dhaka. Und hier noch ein Hinweis auf die Sendung International. In Köln führt der Bau einer Moschee zu hitzigen Diskussionen. Die geplanten 55 Meter hohen Minarette wecken in der Bevölkerung Ängste und die Protestpartei Pro Köln läuft gegen das Projekt Sturm. Die Befürworter argumentieren, das Islamische Zentrum fördere die Integration der Muslime. Streit um einen Moscheebau, dazu morgen international um 18.30 Uhr auf Schweizer Radio DRS 1. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Annelies Tenisch, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Anita Richner.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.